Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Felix Hensch. Heute beginnt die internationale Münchner Sicherheitskonferenz. Dazu treffen sich mehr als 30 Regierungschefs und 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Mit dabei ist unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Die anwesenden Politikerinnen und Politiker beraten über Sicherheit und Frieden und insbesondere natürlich über die derzeitige Situation in der Ukraine. Zu diesem Anlass finden in München zahlreiche Gebetsveranstaltungen statt. Eine davon habe ich besucht, und zwar die von Pax Christi. Das ist eine internationale katholische Friedensbewegung. Pax Christi haben auch so eine Gebetsveranstaltung organisiert, bei der Christen, Juden, Bahai und Muslime zusammen für den Frieden gebetet haben. Dabei stand gar nicht so sehr im Vordergrund, wie unterschiedlich die Religionen sind, sondern eher das gemeinsame Ziel, nämlich ein friedliches Zusammenleben. Ich habe das interreligiöse Friedensgebet besucht und dort mit Clemens Ronnefeld gesprochen. Er ist katholischer Theologe und hat seine Diplomarbeit zum Thema christliche Hoffnung geschrieben. Zur Begrüßung der interreligiösen Gebetsveranstaltung hat er eine Ansprache gehalten und das wichtigste Statement darin lautete: Sicherheit mit anderen statt vor anderen.
Mein großes Vorbild ist der Friedensforscher Johann Galtung, und ich hatte das große Glück, 2007 auch die Veranstaltung zu moderieren bei der Münchner Friedenskonferenz, wo er Sicherheit und Frieden erklärt hat. Er sagt, Sicherheit ist häufig verstanden, es gibt das Böse in der Welt, und damit das Böse nicht angreift, mich überwältigt, ist es wichtig, dass ich auch stark bin. Das führt oft zu Aufrüstung und führt dazu, dass die eigene Wahrnehmung, wenn ich dann stark bin, von der anderen Seite wiederum interpretiert wird, ich habe einen Gegner, der mich bedroht. Und dieses Denken in Sicherheit, ich muss stark sein, um das Böse zu überwältigen und stärker möglichst als das Böse, führt in der Regel zu Rüstungswettläufen, die in Kriegen enden. Und das Gegenmodell wäre, Menschen haben Bedürfnisse, Staaten haben Bedürfnisse, die sind sehr unterschiedlich. Und ein Konflikt ist erstmal nichts Schlechtes. Aber wie löse ich den? Wenn im Dialog beide aushandeln, was brauche ich, damit ich mich sicher fühle? Was brauchst du? Was brauchst du an Bedingungen, damit du dich sicher fühlst? Wenn man das im Dialog, in Verhandlungen festlegt, auch in die Schuhe des anderen steigt, geht es nicht ohne Kompromisse, aber am Ende ist ein sichererer Zustand, den Galtung Frieden nennt. Es zeigt sich immer mehr, wir sind in einer Welt, wo man nicht mehr Sicherheit auf Kosten eines Gegners herstellen kann. Das heißt, zum Beispiel bei einem Atomkrieg würden beide Seiten vernichtet werden. Die Vorwarnzeiten sind inzwischen so, dass die Gefahr groß ist, auch dass durch Fehlalarme die andere Seite dann ihre Raketen losschickt. Früher sagte mal ein General, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, weil durch die Abschreckung dann die Gegenseite immer noch in der Lage wäre, den Gegner zu treffen. Das heißt, gemeinsame Sicherheit würde bedeuten, so wie das lange Jahre auch der Fall war, durch die atomare Abrüstung des Mittelstreckenraketenvertrages, wo man alle Raketen zwischen 500 Kilometer und 5500 Kilometer Reichweite in Ost und West abgerüstet hat. Durch Open Sky Vertrag, das heißt, dass man den Himmel offen lässt, auch über Überwachungssysteme, um sicherzustellen, ja, was macht die andere Seite? Gibt es da feindselige Handlungen, Aufstellung beispielsweise von Raketen, die verboten sind? Dass man Manöverbeobachtungen schickt, um Transparenz herzustellen, ist das gegen die andere Seite gerichtet? Warum machen die überhaupt Manöver ab einer gewissen Mannschaftsstärke zum Beispiel? Dass man Truppen reduziert, Entflechtungen, dass man Korridore einrichtet, die entmilitarisiert sind. Ich würde mich freuen, auch ganz konkret in der Ukraine, wenn die UN die beiden Konfliktparteien, die pro-russischen Separatisten, die von Russland unterstützt werden, und die ukrainische Armee trennt und einen Korridor schafft, damit die durch ihre Waffensysteme sich gar nicht mehr erreichen können und dann immer mehr diesen Korridor auch erweitern, verbreitern, um damit für alle Menschen, die dort leben, Sicherheit herzustellen. Das meinte ich mit gemeinsamer Sicherheit an einem ganz konkreten Beispiel.
Sie haben jetzt erzählt, wenn zum Beispiel ein Staat sich bedroht fühlt, dann rüstet er immer weiter auf. Und das kommt zu so einer Art Wettrüsten, was mich jetzt so ein bisschen an den Kalten Krieg auch erinnert hat. Was muss denn passieren, dass es eben nicht zu diesem Wettaufrüsten kommt, sondern dass gewaltfreiere Lösungen gefunden werden können?
Wir haben die Institutionen der Vereinten Nationen, die wurden gegründet, um Kriege zu verhindern. Wir haben ein Gewaltverbot im UN-Statut. In Artikel 2 Absatz 4 heißt, alle Staaten unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder sonst politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt. Darauf haben sich alle Staaten, 194, die der UN sind, festgelegt. Wir haben die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das sind 57 Staaten, auch die USA, Kanada, Russland gehören dazu. Und auch diese Organisation ist aus der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hervorgegangen, dem sogenannten Helsinki-Prozess. Willy Brandt und Egon Bahr waren die Architekten damals nach dem 68, der Überfall, die russische Invasion in der Tschechoslowakei war, haben sie gesagt, und trotzdem, auch wenn die Zeit nicht gut ist, wir wollen den Dialog mit Russland. Und letztendlich hat diese Ostpolitik durch Städtepartnerschaften, durch Besuche, durch gegenseitige Vertrauensaufbau, Bildungen, Maßnahmen, Studentenaustausch dazu geführt, dass 1989 die Mauer fiel. Und ich habe immer bedauert, dass man dieses Zeitfenster nicht genutzt hat, nicht nur den Warschauer Pakt aufzulösen, sondern auch die NATO zu reduzieren. Und für mich ist das Vorrücken der NATO eben an die russische Grenze ein schwerer Fehler gewesen, weil sich damit auch für die russische Seite eine ganz neue Situation ergeben hat. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass fast alle Staaten inzwischen des Warschauer Paktes Mitglieder der NATO wurden. Und jetzt bei Ukraine oder ja, bei Georgien, da geht es ans Eingemachte. Und diese russischen Befindlichkeiten überhaupt wahrzunehmen, dass man sagt, wir sind auf diesem eurasischen Kontinent gemeinsam und wir wollen eine Sicherheitsarchitektur, die nicht gegeneinander gerichtet ist, durch Manöver, Aufstellung von Raketen, das würde auch bedeuten, die russischen Raketen aus Kaliningrad wieder abzuziehen, eine Truppenentflechtung und all das, was man schon mal hatten, nämlich konkrete Abrüstung, Vertrauen, offene Systeme, OSZE letztendlich als Vermittlungsinstanz.
Könnte man vereinfacht sagen, wir können den Frieden durch Dialog erreichen?
Ja. Die Probleme, vor denen wir heute stehen, sei es der Klimawandel. Klimawandel ist eigentlich ein Euphemismus, ist eine Klimakatastrophe. Das Militär ist weltweit, wenn man es als Staat betrachten würde, an Nummer 5 der größten Verbraucher. Es gibt nur wenige Staaten wie die USA, China. China ist ganz vorne, USA. Die mehr CO2 ausstoßen als Militär. Von daher trägt Militär selber durch diese enormen Ausstöße bei Panzern, bei Kampfflugzeugen zur Klimazerstörung bei. Und diese Herausforderungen, Klimawandel, Armut, Hunger, Pandemiebekämpfung, wir können eine weltweite Pandemie nur gemeinsam angehen. Aber wir haben im vergangenen Jahr 2 Billionen Dollar in Rüstung gesteckt und dieses Geld fehlt für konstruktive, friedenserhaltende Maßnahmen, für die Ausrottung von Krankheiten oder auch die Bekämpfung des Hungers in der Welt oder der Klimakatastrophe.
Das heißt, Probleme oder Krisen, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt mit Frieden zu tun haben, wie zum Beispiel die Klimakrise oder die Corona-Pandemie, hängen doch irgendwie mit dem Thema Frieden zusammen, weil durch verringerte Militärausgaben könnte mehr Geld in diese Sachen gesteckt werden. Verstehe ich das richtig?
Einmal so, das Geld kann man eben nicht zweimal ausgeben und es fehlt tatsächlich. Aber es ist nicht nur das. Die Klimakatastrophe, die Vereinten Nationen schätzen, dass 60 bis 70 Millionen Flüchtlinge bis 2050 sich auf den Weg machen werden. In Bangladesch durch das Ansteigen des Meeresspiegels, durch Versteppung, Verwüstung in Afrika, wo Menschen heute schon zum Beispiel in der Sahelzone nicht mehr leben können, wo sie noch vor wenigen Jahren leben konnten. Insofern gibt es Migrationsbewegungen, die der Klimakatastrophe geschuldet sind. Wo sollen Menschen noch leben bei Temperaturen von über 45 Grad, die demnächst erwartet werden in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten? Nicht jeder wird sich den Luxus einer Klimaanlage leisten können. Und deswegen wäre eine zielführende, auch friedenserhaltende Maßnahme, den Menschen in ihren Heimatländern zu ermöglichen, zu bleiben. Und Glasgow hatte bei der letzten Klimakonferenz ja gezeigt, es sind ungefähr 100 Milliarden Dollar notwendig für diese Länder, damit sie die Maßnahmen ergreifen, Bangladesch sei es Deichbau, aber auch Wiederaufforstungsprogramme, um auch den Ländern des Südens, die von der Klimakatastrophe sicherheitspolitisch bedroht sind oder wo Menschen aufeinander losgehen, weil der Kampf um Wasser wirklich inzwischen elementar geworden ist, wo Landgrabbing, das Aufkaufen von Ländereien, um die eigene Bevölkerung beispielsweise in China zu ernähren, wo die sicherheitspolitischen Implikationen so sind, dass sie tatsächlich auch Kriege herbeiführen können. Deswegen lässt sich auch Klimakatastrophe nicht von Frieden trennen. Wir brauchen die sachorientierte Lösung der Probleme vor Ort, sauberes Trinkwasser für die Menschen des Südens, genügend Arbeitsplätze, wenn wir gerade in der Migrationsfrage eine Möglichkeit schaffen wollen, die Menschen, dass sie dort in Würde leben können, wo sie im Moment sind.
Das klingt jetzt nach einem idealen Weltbild. Glauben Sie denn, dass es erreichbar ist? Wird es sowas wie Frieden irgendwann wirklich geben?
Wer das Unmögliche nicht versucht hat, der ist kein Realist. Ich glaube, wenn man zumindest nicht die Vision hat, wo wollen wir hin, dass wir uns dann auch den Weg auch dorthin nicht begeben. Und ich bin im Moment hoffnungsvoll, eine junge Generation um Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung hat schon einiges an Bewusstseinsarbeit erreicht. Wir haben jetzt eine Greenpeace-Beauftragte, die als Sonderbeauftragte für internationalen Klimaschutz in die Bundesregierung eintritt. Auch das ist für mich ein Hoffnungszeichen. Ich glaube, die Richtung ist einzuschlagen in den Wegen, die es vor uns liegen. Und der Faktor Zeit wird dann immer wichtigerer. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass uns die Zeit davonläuft. Realistisch sagt uns Herr Schellenhuber, der frühere Chef des Potsdamer Klimaforschungsinstituts, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Weichen gestellt werden, ob wir noch die Kurve bekommen. Er hat sein Buch Selbstverbrennung genannt. Wenn wir so weitergehen auf dem Weg wie bisher, dann wird es ein Suizid, und zwar ein gesellschaftlicher eine Selbsttötung der Menschheit. Und wem das bewusst ist, dem wird klar, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Durch einen genügsameren Lebensstil, durch das Einrichten unseres Verbrauchs, durch das Unterlassen der schädlichen Handlungen, die wir begehen, durch Recycling, Reduzierung von CO2-Ausstoßen, durch die Wiederbenutzung von Dingen und so unseren Lebensstil einzurichten, dass er nicht auf Kosten künftiger Generationen geht. Das ist für mich konkreter Beitrag zum Frieden. Neben dem ganzen Eintreten für atomwaffenfreie Zone, dem Abrüsten der noch in Deutschland verbliebenen letzten Atomwaffen in Deutschland, in Büchel, das gehört für mich engstens zusammen.
Clemens Ronnefeld hier bei München am Mittag auf Radio Horeb. Wir haben heute unter anderem auch gehört, der Frieden muss erstmal zwischen den Menschen an sich erreicht werden, bevor es zwischen den Nationen stattfinden kann.
Ich habe heute Gandhi zitiert, der die Bergpredigt als ein Musterbeispiel für Friedenshandeln interpretiert hat. Er sagte, und das habe ich heute ja auch im Friedensgebet versucht auszuführen, schenke dem Gegner Vertrauen, verbirg deine Pläne nicht, gestehe Fehler ein. Das ist letztendlich auch die Botschaft Jesu, der gesagt hat, nicht mehr das alte Auge um Auge, Zahn um Zahn, das für die damalige Zeit ein Fortschritt war, weil Gewalt immer das Moment von Eskalation in sich trägt. Man hat damals gedacht, wenn der eine einem Zahn ausschlägt, ich dem anderen einen, dann ist zumindest keine Eskalation mehr, was ein Fortschritt war. Aber Jesus geht wesentlich weiter und sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Er vergibt noch denen, die ihn gekreuzigt haben. Und wie oft soll ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben? 7-mal, 70-mal, das heißt unendlich. Das ist möglich, glaube ich, wenn wir uns wirklich als geliebte Wesen Gottes fühlen, weil wir dann angstfrei sein können. Und ich glaube, dass die Angstfreiheit das Wesentliche ist. Jesus hat immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht. Der Friede sei mit euch. Das war seine erste Botschaft, nachdem er auferstanden den Jüngern und Jüngerinnen begegnet ist. Das ist eigentlich das Moment, Frieden zwischen den Menschen ist dann möglich, wenn angstfrei wir miteinander kommunizieren, wenn wir Ressourcen teilen, wenn es nicht in einer Gemeinde Arme und Reiche gibt. Für mich ist der Hauptskandal der Christenheit nicht die Spaltung zwischen Protestanten und Katholiken, nein, die Spaltung zwischen Armen und Reichen. dass es so viele reiche Menschen auf der Nordhalbkugel gibt, die sich Christen nennen und denen es gleichgültig ist, wie in der Südhalbkugel Menschen verhungern. Und dafür einen Ausgleich zu suchen, zu teilen, die Seligpreisung zu beherzigen, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war hungrig, ihr habt mich gespeist. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Daran entscheidet sich für mich Christentum. Ihr habt mich im Gefängnis besucht, ich war nackt, ihr habt mich begleitet. Das sind die entscheidenden Prüfungsfragen für uns Christen, alle am Ende des Lebens. Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wir haben die Prüfungsfragen alle schon jetzt im Leben. Und von diesem Ende unseres Lebens her zu denken, was habe ich beigetragen? Meinem Mitgeschöpf, der genauso Geschöpf Gottes ist wie ich, ob er Muslim, Bahai, Jude, was auch immer ist. Wie bin ich ihm begegnet, wie bin ich ihr begegnet? Habe ich zum Wohlbefinden beigetragen? Nächstenliebe, Selbstliebe, Gleichwert genommen? Und, das ist für mich das Besondere auch noch beim Christentum, gelingt es, das ist jetzt für mich etwas, ein theologischer Begriff, Gnade, der da ins Spiel kommt, so viel Kraft aufzuwenden, dass ich auch bereit bin, meinem Gegner noch Liebe zukommen zu lassen.
Kann das überhaupt funktionieren in der internationalen Politik, dass man den Gegnern Liebe entgegenbringt, dass man halt wirklich nach der Bergpredigt die Politik ausrichtet?
Ich glaube, dass der Satz Jesu, seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben, auch mit der Bergpredigt durchaus kombinierbar ist. Was hatte Willy Brandt, der Friedensnobelpreisträger, an Schmähungen hinnehmen müssen? Er sei ein Vaterlandsverräter, als er nach Moskau gereist ist, um damals mit der russischen Führung einen Dialog in Gang zu bringen, der, wie gesagt, überhaupt erst der Anfang und Beginn letztendlich der deutschen Einheit war. Ich wüsste nicht, wie es anders funktionieren könnte, als durchaus realistisch zu sehen, wo sind die anderen. Ich warne von Naivität, aber die Bedürfnisse, gerade die Sicherheitsbedürfnisse in der internationalen Politik wahrzunehmen und dann aufeinander zuzugehen. Nelson Mandela hat es geschafft, nachdem er fast 3 Jahrzehnte im Gefängnis saß, mit de Klerk, dem weißen südafrikanischen Präsidenten, einen Weg zu finden, den Übergang hinzubekommen. Er hätte allen Grund gehabt, auf die weiße rassistische Regierung in Südafrika einen Brass zu haben, Rache zu fordern. Er hat es nicht gemacht. Der Versöhnungsbund, bei dem ich seit 31 Jahren arbeite, hat einen Friedensnobelpreisträger, der immer noch lebt, Adolfo Pérez Esquivel. Er war einmal im Gefängnis gesessen und ist gefoltert worden. Als er entlassen wurde, ist er später auf der Straße seinem Folterer begegnet. Und er sagt, es sind alle Gefühle durch mich hindurchgegangen. Ich hätte ihn erwürgen können, ich hätte ihn beschimpfen können. Ich war außer mir, ich war in einem emotionalen Ausnahmezustand. Und dann hat er einen Text geschrieben, der sehr für mich wichtig wurde. Er sagt, wenn dir so etwas passiert und im Gefängnis gedemütigt wirst, dann hast du 2 Möglichkeiten zu überleben. Entweder du beginnst, deinen Gegner oder Folterer zu hassen und ihm den Tod zu wünschen. Wenn du das tust, tötest du 2-mal den anderen und dich selbst. Oder es gelingt dir, dein Herz noch so weit zu machen mit der letzten Kraft, dass darin auch noch Platz ist für deinen Gegner und Folterer. Und wenn dir das gelingt, ich würde noch dazu sagen, in Klammer vielleicht wirklich mit Gnade, dann schenkst du 2-mal Leben, dem anderen und dir selbst. Dass solche Elemente auch in die politische Arbeit geht, das wünsche ich mir. Martin Luther King, als er in seinem Eintreten für die Schwarzen, das war ein politischer Kampf gegen Rassendiskriminierung, existenziell in der Krise war, nachdem sein Haus zerstört worden war. Es wurde eine Bombe reingeworfen und die Leute haben Vergeltung gerufen. Er hat sich vor die Menge gestellt und hat gesagt, nein, dieser Weg, wenn wir jetzt darauf mit Vergeltung antworten, wird das Ganze noch mal viel schlimmer machen, hat es wieder runtergekocht und hat dann, denke ich, durch diesen gewaltfreien Weg mehr erreicht, auch als die Black Panther Bewegung oder die auch für Gewalt gesetzt haben. Von daher glaube ich, was Gandhi erreicht hat in Indien mit seinem Fasten, mit seinem Weg durch die Gefängnisse, gesagt, beuge dich niemals dem Unrecht. Hab keine Angst. kooperiert nicht, schafft eigene Strukturen, kollaboriert nicht mit den Unterdrückern. Das sind bis heute wegweisende Dinge, die auch in der Politik eingesetzt werden können, um Gewalt und Unrecht zu überwinden.
Clemens Ronnefeld beim interreligiösen Friedensgebet über Sicherheit und Frieden sowohl zwischen den einzelnen Menschen als auch zwischen Nationen. Das interreligiöse Friedensgebet hat mir gezeigt, dass die unterschiedlichsten Menschen sich zusammentun können, um gemeinsam für eine gute Sache wie Frieden und Sicherheit auf der Welt zu beten. Die Unterschiede waren gar nicht so sehr zu spüren, weil alle Anwesenden dasselbe Ziel hatten und dieses Ziel ist wahrscheinlich für alle Menschen, egal ob gläubig oder nicht, ein Herzensanliegen, nämlich der Wunsch nach Frieden und Sicherheit, und zwar nicht nur weltweit, sondern auch zwischen den einzelnen Menschen, in Familien und in Freundschaften. Ich bin Felix Hensch, haben Sie einen schönen Tag.